Ein bisschen wie Woodstock. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob dieser Tage jemand die Dokumentation gesehen hat in der ARD. 3 Teile vor 50 Jahren, 3 Tage Ausnahmezustand, die die Welt verändert haben. Frieden, Ekstase. 400.000 Menschen kamen auf dieses Feld in der Nähe von New York. Man wollte eigentlich Karten verkaufen oder wenigstens Karten abreißen, von denen die welche hatten. Aber das ging gar nicht, keine Zäune aufzubauen. Viel zu viele Menschen, Straßen verstopft, tagelang. Man musste die Band einfliegen per Helikopter, all das. Ihr merkt schon, ich habe die Dokumentation teilweise gesehen. Und wer da war, schwärmt noch, auch heute noch, genau 50 Jahre danach. Ja, Jesus mit einem Rockstar zu vergleichen, den See Genezareth mit Woodstock, LSD mit dem Heiligen Geist vielleicht sogar, also ein bisschen gewagt. Trotzdem hatte ich Bilder im Kopf und vielleicht kann man die ein oder andere Parallele ziehen, um so eine Idee zu haben, wie das gewesen sein könnte. Ich glaube, das ist erlaubt. Denn auch damals, vor 2000 Jahren am See, es konnte niemand vorausahnen, dass so viele kommen würden. Sie waren einfach da, zu Tausenden. Keiner hatte sie gerufen. Und sie waren außer sich, hingerissen. Sie wollten in ihrer Begeisterung Jesus zum König machen. Und es sind Wunder geschehen. Johannes nennt sie immer Zeichen. Zeichen. Hinweise auf Gottes Wirken an Kranken. Menschen mit Leiden und Gebrechen aller Art. Jeder konnte es sehen und spüren. Jesu Nähe hat sie verändert. Da waren Menschen erkennbar gesund geworden. Die konnten gehen, sehen, fühlen, sich freuen, waren erlöst. Und dann das, als alle Hunger hatten, das große Festival am See sollte eigentlich aufgelöst werden. Die Jünger wollten sie nach Hause schicken, Essen fassen. Da hat Jesus sie satt gemacht. Mehrere tausend Menschen. Sie haben das bisschen, was sie hatten, was da war, zu Jesus gebracht. Der betete. Und dann haben sie ausgeteilt. Und sie haben ausgeteilt. Und ausgeteilt. Und alle wurden satt. Das war ein Zeichen. Und auf dem Rückweg, das haben nicht alle mitbekommen, aber die vom engsten Kreis. Da passierte was völlig Verrücktes. Jesus ging auf dem Wasser. Da war ein Sturm, der machte den Freunden von Jesus Angst und dann kam Jesus ihnen entgegen. Fürchtet euch nicht. Und in dem Moment waren sie am Ufer und es war ruhig und alles war gut. Nicht zu fassen. All das ist gerade gestern geschehen. Und jetzt gibt's viele, denen reicht das nicht. Die haben Fragen. Die wollen nicht oder die können nicht jetzt einfach nach Hause gehen, einfach weitermachen mit ihrem Alltag. Es hatte ja seinen Grund, dass sie gekommen waren. Sie suchen Jesus und sie recherchieren, wo ist er? Wie viele Boote gibt es da am Ufer? Er muss doch hier irgendwo sein. Und sie lassen nicht locker, bis sie Jesus und seine Freunde aufgespürt haben. Denn es gibt da noch ein paar Dinge zu klären. Sie wollen, sie müssen mit Jesus etwas besprechen. Es lässt ihnen keine Ruhe. Es ist noch nicht alles geklärt. Wir waren im Urlaub als Familie in einer großen internationalen Stadt mit U-Bahn und uns fiel in der U-Bahn auf, wie deutsch wir sind. Ihr alle seid ziemlich deutsch und wie einheitlich wir sind. Also das war kein Vergleich mit uns. Und die Sprachen, die da in der U-Bahn gesprochen wurde, Chinesisch, Deutsch, Englisch, also Deutsch weniger, Spanisch, sensationell, wirklich bunt. Und jeder im Abteil komplett schien ein absolutes Original zu sein. Ihr seid schon ziemlich originell. Aber wir in Oldenburg sind echt, wir sind viel mehr eine Einheit, haben wir da plötzlich gemerkt. Warum ich das erzähle? Es gab in dieser Stadt viele Juden. Man sieht das ja nicht jedem Juden so auf der Nasenspitze an. Manche tragen eine Kippa, aber es gab eben auch viele orthodoxe Juden, denen man das eben dann ganz bewusst an ihrer Kleidung ansehen. Die strenggläubigen Juden, schwarzer Anzug, Bart, also die Männer, und oft so ein oder mehrere Haarlocken, Gebetsriemen und daran erinnere ich mich, in der U-Bahn, ich habe keine Ausnahme gesehen, von den mindestens 5 Orthodoxen bei verschiedenen Fahrten haben alle in der U-Bahn gelesen. Gut, alle haben gelesen, auf ihrem Smartphone. Aber die hatten kein Smartphone in der Hand, sondern ein Buch, meistens ziemlich abgeranzt. Also das hat man schon öfter in der Hand gehabt. Und ich kann ja die Schriftseiten so ein bisschen erkennen. Irgendwas dick gedrucktes, schien das Wort Gottes zu sein, und dann was klein gedrucktes. Und meistens murmelnd, meistens am Rand des Abteils irgendwo murmelnd saßen sie da, gut, ein bisschen weltfremd in ihrer schwarzen Klamotte. Man hat so das Gefühl, so Ästhetik interessiert die, wenn überhaupt, dann nur am Rande. Und ob die so richtig angekommen sind in unserer Zeit, weiß ich auch nicht so, ja. Aber dieser Hunger, dieser Wunsch, ich will es verstehen, ich will noch mehr, das war diesen Leuten richtig abzuspüren. Und ich guckte so, und wo ist eigentlich meine Bibel jetzt gerade so? Und das ging mit mir mit. Mal so in die Runde gefragt, hast du eigentlich noch Fragen? Kennst du das? Fragen, die dich umtreiben, die nach einer Antwort drängen? Wo sagst du, da muss ich jetzt noch unbedingt näher drüber nachdenken. Ich will es wirklich wissen. Ich glaube, dass Gott Fragen liebt und Frager liebt und dass er zweifeln mag, weil sie uns zum Fragen anregen. Ich glaube, dass Gott das überaus willkommen ist. Und sollte es hier jemanden geben, der heute hierher gekommen ist mit so einer drängenden Frage. Ich habe keine Antwort, ob du Antwort kriegst auf deine Frage, aber das kann ich dir sagen, dass Gott das mag, dass er dich mag, mit deiner Frage, die du mitgebracht hast. Nimm das mal so als Verheißung. Gott mag dich und deine Fragen. Woher ich das weiß? Wir steigen hier ein in unseren Bibeltext. Ein Hauch von Woodstock, die Party am See war zwar jetzt erstmal zu Ende, aber sie stöbern eben Jesus auf, sie wollen es wissen, sie finden ihn und sie fragen ihn. Ich lese aus Johannes 6 den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Sie sagten zu ihm, welche Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ihre Frage also, wir würden ganz gern glauben. Also du hast uns schon neugierig gemacht. Du hast uns bewegt, aufgewühlt. Aber so einfach die Meinung ändern über Gott und das Leben, so aus dem Stand, die jetzt nachfolgen, dich zu unserem Vorbild zu machen, ganz auf dich zu setzen, das fällt uns schon schwer. Es wäre natürlich leichter und wir fragen dich jetzt einfach mal, kannst du uns entgegenkommen mit ein paar Zeichen, mit was Handfestem, einer Tat, die uns überzeugt? Du hast viel geredet, das war nicht unspannend, gern ein andermal mehr, aber genug der Worte, wir wollen was sehen. Was für Zeichen hast du für uns? Liebe Leute, wer diese Frage nicht schon mal hatte, der, ich will nicht sagen, glaubt nicht, aber kann ihn nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob der oder die mit dem Christentum überhaupt irgendwas am Hut hat oder mit dem Judentum. Ob der sich wirklich interessiert für den Glauben, würde ich fast ein bisschen bezweifeln. Diese Frage, Jesus, kannst du mir zeigen, ob das wirklich alles wahr ist? Ist das wirklich wahr, was du sagst? Ich würde es gerne glauben, aber kannst du mir einen Beweis liefern? Gut, kein Beweis vielleicht, aber wenigstens ein Hinweis, ein Zeichen eben, ein leuchtender Beleg, dass du was kannst, dass du da bist und dass es nicht nur leere Worte sind, die wir da in der Kirche sprechen, in der Bibel lesen und denen wir bisher unser Vertrauen geschenkt haben. Welches Zeichen tust du? Ich denke an jemanden, dessen Mutter im Sterben liegt. Er hat gebetet, die ganze Familie hat gebetet, um Gesundheit natürlich. Und jetzt zeigt sich immer mehr, es ist Abschied dran. Die Mutter wird sterben. Und jetzt beten sie darum, dass Gott sich irgendwie zeigt, dass er auch in diesem Abschied Zeichen sendet, auch im Leid. Und wenn wir uns jetzt hier umdrehen würden, uns einander zuwenden würden, ich glaube, da würden ganz viele Gedanken dieser Art aufkommen. Wo hättest du gerne ein sichtbares Zeichen von Gott? Wo hast du daran zu knacken, dass sich scheinbar überhaupt nichts tut? Ich denke, es würde sich was finden lassen, was wir so haben, wo was offen ist. Hat irgendjemand hier das Gefühl, auch eigentlich gibt es schon genug Wunder in meinem Leben? Kein Bedarf? Ich vermute, dass es so Leute gibt. Aber es wird nicht die Mehrheit sein. Und ich fühle mich ja abgeholt im Text. Ach, Jesus, wäre schon schön, du würdest uns so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es fühlt sich oft so komisch an, dass du der Erlöser der Welt sein sollst, dass du die Antwort bist auf alle Fragen, dass in dir das Leben liegt und die Kraft und der Segen und der Sinn. Wir können das schön singen in Liedern, das ist auch gut, aber ab und zu, hier und jetzt, würdest du dich zeigen, würdest du uns das mal zeigen, dass das wahr ist, würdest du dich mal zu erkennen geben, dass wir es wirklich glauben können. Ich glaube, es ist nicht böse, nicht selbstsüchtig, nicht falsch, so zu denken und so zu reden. Und sie zitieren die Bibel. Da war das Volk in der Wüste und die hatten Hunger und die haben gemeckert. Die waren jetzt gerade den Ägyptern entkommen und die schrien zu Gott um Hilfe. Haben mehr gemeckert, als zu Gott um Hilfe geschrien. Aber gut, und dann gab es ein Wunder. Ein Brot vom Himmel. Ja, das war was. Brot vom Himmel. Jeden Morgen lag es da, auf dem Boden. Wer hatte es da hingelegt? Das konnte nur von Gott sein. Als Mose unser Führer war, da gab es solche Zeichen. Wenn du unser Führer bist, Jesus, du ahnst unsere Frage. Wie wäre es mit ein bisschen Manna? Gut, gestern das Brotwunder war schön, aber wir haben es gar nicht so genau mitgekriegt. Nee, so wie es in der Bibel steht. Und die Bibel bedeutet dir doch so viel. Jesu Antwort, und so ist das oft im Johannesevangelium, die lässt Raum für Deutung. Das ist nicht so erstens, zweitens, drittens, ja oder nein. Jesus greift Stichworte auf und führt diese Stichworte weiter. Also Jesus sagt keineswegs, was für eine unverschämte, verkehrte, anmaßende Frage. Was für eine Frechheit. Dann hätte ich mir den Teil eben sparen können. Ne? So redet Jesus nicht. Und er sagt auch nicht, ihr wollt noch ein Zeichen, ihr wollt noch was sehen, kein Problem. Hier, habt das. Guck mal hin. Er geht eher einen dritten Weg. Und hier haken wir mal kurz ein. Wir machen uns mal klar, es gibt vermutlich kein Kapitel im Johannesevangelium, ich habe es nicht ganz genau nachgeprüft, wo so viele Zeichen und Wunder beschrieben sind, wie in diesem sechsten Kapitel. Und das ist auch immer so genau gekennzeichnet. Ich habe es eben erwähnt, Jesus tat Zeichen an den Kranken. Und er tat das Wunder der Brotvermehrung. Und das war ein Zeichen, sagt Johannes. Und dann kam noch das Seewandeln. Für die, die Jesus nahe waren, wurde sichtbar. Das ist kein normaler Mensch. Der ist so eng mit Gott verbunden. Und jetzt reicht ihnen das aber noch nicht. Die Leute fragen Jesus am nächsten Tag und wollen mehr. Welches Zeichen hast du für uns? Was tust du als Ausdruck, wirklich der Gesandte Gottes zu sein? Ja, was denn noch? Ja, das ist ein Wunder, dass Jesus nicht der Kragen platzt. Aber so sind wir wohl. Und so ist das wohl mit der Art, wie Gott sich zeigt. Er macht uns nie satt. Es reicht uns nie. Und vielleicht gehört auch das dazu, Wunder, Erfahrungen, Gebetserhörungen sind immer nur Zeichen, es sind keine Mirakel, es sind keine Beweise, es sind keine Erlebnisse, wo du sagst, so jetzt ein für alle Mal, jetzt habe ich es geschnallt, das habe ich jetzt gebraucht, jetzt bin ich fertig für den Rest meines Lebens. So ist es klar, bis zum Ende meiner Tage, ich weiß, Gott gibt's und ich habe es gesehen. Ich habe so Leute kennengelernt, die haben so geredet, haben auch gesagt, ich weiß, dass es Gott gibt, weil ich habe deine Stimme gehört oder ich bin gesund geworden oder dieses oder jenes. Mag so sein, aber soll ich euch mal was sagen? Phänomene, Wunder werden uns auch aus anderen Religionen berichtet. Was für ein Beweis, für was soll ein Wunder an sich eigentlich sein? Ich glaube, alles muss gedeutet werden. Und wenn wir eben überlegt haben, wo du dir ein Eingreifen Gottes wünschst, ein Zeichen, ein Hinweis darauf, dass Gott handelt, auch heute noch, nur mal angenommen, es wäre jetzt in diesem Gottesdienst, hätte sich erfüllt. Und du kommst nach Hause und kriegst mit, oh, Paul ist gesund. Oder die Ehe meiner Schwester, die sind wieder zusammen. Oder es ist vielleicht was Größeres, Globales, wir kommen nach Hause und gegen den Klimawandel, CO2 kann jetzt gespeichert werden, kann aus der Luft abgesaugt werden wie ein Staubsauger, haben sie erfunden, bei Bosch oder irgendwie sowas. Oder Trump hat eine Einsicht gehabt. Oder ich weiß jetzt nicht genau. Gut, das ist ein bisschen zu groß. Ich lese unseren Text so, auch mit Erfahrungen dieser Art, so gut sie klar sie auch sind, wir werden nie satt. Um wirklich Konsequenzen daraus zu ziehen, unser Leben zu ändern, radikal Nachfolge zu leben, liebevoll zu sein bis zum Ende unserer Tage, Zeichen werden das wohl nicht bewirken. Denn gut möglich, du wachst am nächsten Tag auf und sagst, gut, Paul ist gesund. Aber was ist eigentlich mit Paula? Um die kümmert Gott sich gar nicht. Gut, CO2 ist jetzt nicht mehr das Problem. Und ihr ahnt, ja, uns fällt immer was ein. Das Leben an sich ändert sich nicht durch Zeichen. Der Zweifel an sich wird uns nicht weggenommen. Unser Herz wird durch Zeichen nicht verändert. Wachstumsprozesse, Schmerzen, Lernen, Reifen, Trauer, Angst, all das ist und bleibt wichtig. Was wären wir für Menschen ohne den Schmerz, ohne das Leid, ohne die brennende und manchmal ungestillte Sehnsucht, ohne die Fragen, die wir manchmal einfach aushalten mussten? Gut, ein paar mehr Zeichen wären schon schön, aber sie verändern nicht die Grundbedingungen unseres Lebens. Und deshalb hat Jesus da ein anderes Angebot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Nichts gegen Zeichen, Wunder, Erfahrung, schöne Dinge. Aber all das wird uns immer wieder Hunger machen. Du hast was erlebt und du willst es wieder. So ist das, ganz normal. Manche Leute machen sich das nicht klar. Wenn jemand geheilt wird, der wird eines Tages trotzdem sterben. Und das ist auch gut und richtig so. Manchmal ist das eine Erlösung. Der Tod ist von Gott gewollt. Das müssen wir an anderer Stelle nochmal vertiefen. Ewige Verlängerung unseres Lebens ist nicht in seinem Sinn. Ein Problem wurde gelöst, es werden neue kommen. Und du sollst ausgerüstet werden, mit Problemen umzugehen. Bete doch nicht immer, dass das Problem weggeht. Klar, kannst du machen. Aber bete doch, Herr, lehre mich, dieses Problem zu bewältigen, dass ich damit klarkomme, dass ich dadurch weiser werde, dass ich reife, dass ich wachse. Manche beten, Herr, zeig mir meinen Beruf, soll ich meine Arbeitsstelle noch behalten, welchen Partner soll ich und überhaupt. Und wir können ja auch sagen, Herr, hilf mir zu entscheiden. Mach mich zu einer Person, die in solchen Situationen das eine Ohr bei dir hat und genau hinhört nach deinen Werten und dann selbst mutig eine Entscheidung trifft. Verändere mich in diesem Sinne. Mir scheint, in diese Richtung zielt Jesu Antwort. Ihr wollt ein Wunder, wie Mose es gemacht hat, aber ihr bekommt ein Wunder, wie Gott es gemacht hat. Das ist auch ein Wunder. Gott macht satt. Ich bin der Sattmacher Gottes, sein Brot. Was ich sage, ist Leben. Amen ist eine Bekräftigungsformel. Die verwendet man nur am Ende eines Satzes, zum Beispiel am Ende eines Gebetes oder einer Predigt, wie auch immer. So soll es sein, so sei es, so ist es wirklich wahr. Am Anfang eines Satzes, so redete kein Mensch. Das scheint was Jesus Eigenartiges zu sein, eine Redeweise, die originär zu ihm gehört, meines Wissens sonst nirgends belegt aus dieser Zeit. Und das soll wohl bedeuten, wenn Jesus sagt, Amen, Amen, Achtung, jetzt spitzt mal die Ohren. Denn was jetzt kommt, ist fett gedruckt. Bitte hört jetzt mal ganz genau hin. Es ist wahr und es ist wichtig, was ich jetzt sage. Ich bin das Brot. Kommt zu mir, denn ich mache euch satt. Und später heißt es, ich werde euch nicht abweisen. Das ist nicht an Bedingungen geknüpft. Keiner ist dafür zu ungläubig. Keiner ist dafür zu unwissend oder zu schlecht. Amen, Amen, Achtung, mit aller Autorität im Namen Gottes ausgesprochen. Wer von mir isst, wird leben für alle Zeit. Der, die wird wirklich satt, das verspreche ich, im Namen Gottes. Das ist eine ganz große Wucht dahinter. Ja, aber wie geht denn das jetzt? Wie macht man das? Da zeige ich einfach so auf diesen Tisch. Könnt ihr euch schon mal angucken. Gleich ist er da für euch. Mir fiel einer der profiliertesten Prediger Deutschlands ein, ein toller Evangelist, der mal vom Start in seinen Glauben berichtet hat. Eckhard Krause, Hannover, vielleicht kennen ihn auch einige. Er ist immer noch aktiv, schon längst im Ruhestand, macht viel im Osten Deutschlands, um Menschen zu öffnen für die Sache mit Gott. Krause ist nicht christlich aufgewachsen, hat auch nichts vermisst, hatte seine besten Jahre so in der Hippie-Zeit, sagt er so, Woodstock lässt grüßen, und hat alles so ausprobiert, was damit so zusammenhängt in dieser Freiheit. Und in einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt legte sich auf sein Leben so eine gewisse Melancholie. Er hatte das Gefühl, es fehlt ihm innen drin ein Gerüst, so eine sinngebende Mitte. Er wusste gar nicht recht wie, die Frage nach Gott war da und die Frage nach dem christlichen Glauben. Und er griff zum Telefon und rief einen Pfarrer an und sagte, ich würde gerne glauben, können Sie mir helfen, wie geht das? Und er sagt, oh, schwierig, schwierig, habe ich auch das Problem. Ein anderer, ja, es ist natürlich sehr persönlich, wenn Sie jetzt keine christliche Erziehung hatten, es ist echt kompliziert, versuchen Sie es mal mit Gottesdienst und Liturgie und guten Gewohnheiten, vielleicht stellt sich da was ein bei Ihnen. Und dann hat er weiter telefoniert bei einem Kollegen, ich glaube, es war ein Reformierter, der sagte, ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, heute um 19 Uhr, ich schenke Ihnen den Glauben. Und er sagt, einfach vorbeikommen, wann, wohin, geht das? Ja, 19 Uhr in der Kirche, sagt ihm die Adresse, machen wir klar. Krause sagt, ich bin da hingefahren in die Kirche, ein paar Kerzen waren an, auf dem Altar standen Brot und Wein. Und der Pfarrer sagt, sind Sie der Typ, der sich nach Gott sehnt? Ja, sagt Krause. Gut, ich schenke Ihnen den Glauben, lassen Sie uns das Abendmahl feiern. Und Krause sagt, das war's. Ich bin mit diesem Pfarrer in die Kirche, habe aus dem Kelch getrunken, von dem Brot gegessen. Von dem Tag an wusste ich einfach, ich bin mit Gott verbunden. Es geschah kein Wunder. Ich habe keine Englein gehört. Es gab später noch ganz viele Anschlussfragen. Mein Glaube musste reifen. Aber grundlegend an diesem Tag, ich bin innerlich satt geworden. Und ich merkte, ich finde das einleuchtend. Ich will das. Und nebenbei wurde es mir auch zur Lebensberufung. Ich fand das für mich so spannend und erfüllend. Ich wollte das auch anderen ermöglichen. Deshalb bin ich halt Pastor geworden. Liebe Gemeinde, liebe Zweifler, liebe Suchende, liebe Sinnerspürer, liebe Zufriedene, liebe Selbstgewisse, ich denke, so einfach ist das. Ein Versprechen. Nicht von mir, nicht von Eckhard Krause, nicht von Mose, von Jesus selbst. Vertraut euch mir an, sagt er. Greift nach mir, hört, was ich euch sage. Nehmt mich auf euer Herz, indem ihr einfach kommt und schmeckt und seht. Dann werdet ihr satt. Ein bisschen Wasser in den Magen und ganz viel in die Seele, für Zeit und Ewigkeit. Amen.